Jetzt steigt die Spannung. Jetzt muss es sich zeigen, wie stark ist jeder Einzelne. Und wieder springt Ulrich ans Hinterrad. Der Junge fährt wie von einem anderen Stern. Das ist nicht zu fassen. Immer vorne, kontert alle Attacken, meistens im Wind. Und sieht so aus, als ob er mal gerade ein bisschen spazieren gefahren wäre.
97 war auch einfach ein geniales Jahr. Also das habe ich auch mit viel Vorsprung in die Tour gewonnen. Und es wurde nicht gegeizt, sage ich mal, mit Komplimenten.
Ich fand den großartig. Ich habe selten jemanden so elegant und fein und effizient Radfahren sehen.
Das war verrückt. Von überall kamen die Leute, die wussten, ein Deutscher im gelben Trikot.
Und wir haben uns angeguckt und ja, kam, selbst im Rennen kam uns Gänsehaut.
Quäl dich, du Sauer, habe ich gesagt.
Was dieser Mann für Kapazitäten, für körperliche Fähigkeiten hat. Ein Jahrhunderttalent des Radsports.
Boah, da schwillt einem die Brust. Stolz wie Bolle bin ich gewesen. Und bin ich immer noch, bin ich immer noch.
Es ist der Augenblick, der jetzt zählt. Und den sollten auch wir genießen. Jan Ulrich hat die Tour de France gewonnen.
Natürlich ist es ein Traum wahr geworden. Also ich kann es kaum fassen. Ich habe eine Gänsehaut gehabt, wo ich das gelbe Trikot übergestreift bekommen habe.
Jan Ulrich, Held auf Zeit. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Willkommen zur zweiten Etappe und im Sommer 1997. Deutschland wippt den Kopf zu Puff Daddy, schüttelt den Kopf über Tamagotchis und steht Kopf, weil Jan Ulrich die Tour gewinnt. 25 Jahre ist das jetzt her. Ganz Deutschland ist dabei, als ein junger Mann den Gipfel erklimmt. Der Juli 1997 ist der Grund, warum Jan Ulrich jahrelang verehrt wird bei uns. Auf einem Sockel steht, der so groß ist, dass der Fall von da oben herunter eben besonders mies ist.
Umso höher man hochgelegt wird, umso tiefer kann man noch fallen und das mochte ich natürlich auch nicht.
Von der Landung hat Lance Armstrong uns in der vergangenen Folge erzählt. Ja, Lance Armstrong, seine einstige Nemesis und jetzt, sagen sie beide, sein Freund.
It was the worst. The worst.
Jan Ulrich am Ende. Und wer begreifen will, wie tief runter es für den Rostocker ging, der muss verstehen, aus welcher Höhe er runtergekracht ist. Deswegen geht's diesmal um den alles definierenden Höhepunkt in Jan Ulrichs Karriere, den Sieg bei der Tour de France 1997. Wir wissen in diesem heißen Sommer noch nicht, wir ahnen nicht mal, dass wahrscheinlich fast alle Fahrer gedopt sind. Und wir können uns auch nicht vorstellen, dass es der einzige Toursieg von Jan Ulrich bleibt. In diesem Sommer aber zählt nur das, was wir sehen und hören. Und in dieser Folge sehen wir mit den Augen vieler Wegbegleiter, die 1997 selbst dabei sind. Auf den Straßen und im Ziel.
Alle Augen sind dann auf Jan Ulrich gerichtet. 23 Jahre alt, der gebürtige Rostocker, der jetzt in Meerdingen am Thuniberg im Kaiserstuhl wohnt, lebt, sich dort wohlfühlt. Der zweite der letztjährigen Tour de France. Und so wie er sich verabschiedet hat von der großen Schleife im letzten Jahr, nämlich mit dem grandiosen Zeitfahrsieg zwischen Bordeaux und Saint-Emilion, als er Miguel Indurain um 56 Sekunden bezwingen könnte, so möchte er sich wieder einführen in seine zweite Tour de France.
Ich bin Moritz Kasserlet. Ich bin im Sommer 97, 13 Jahre alt, fast 14. Mache Cluburlaub auf Fuerteventura und wundere mich, warum mein Vater jeden Nachmittag im dunklen Fernsehraum verschwindet. Also ich weiß warum, aber die Begeisterung packt mich erst im Laufe der Zeit. Und für diese Folge habe ich eine Begleitung gefunden, die ihr eben schon mal gehört habt.
Ja, viele Zuschauer erkennen mich ja schon an der markanten Stimme, aber sie gehört Herbert Watteroth.
Ja, lieber Herbert, Wahnsinn. 41 Jahre lang warst du Reporter für die ARD bei der Tour de France. Und wie schön, dass du uns mitnimmst in deine große Halle voller Erinnerung.
Ja, danke schön für das Gespräch. Sagt man ja normalerweise erst am Ende.
97 ist alles etwas anders als vorher. Also davor, auch 96 noch, lief die Tour nur in den dritten Programm. Weil die Begeisterung aber dann so groß geworden ist, gibt es die Tour ab 97 wieder im Hauptprogramm, also in der ARD. Ich bin also auf Fuerteventura, du in Frankreich, zu Beginn ganz im Norden in der Normandie. Mit welchen Erwartungen bist du damals zur Tour gefahren?
Ja, ich wusste ja, dass Jan Ulrich ein exzellenter Zeitfahrer war und die Tour 97 startete ja in Rouen und es gab einen Prolog und es war zwar schlechtes Wetter, und ich erinnere mich, dass eben Christopher Boardman, der auch ja Spezialist ist im Kampf gegen die Uhr, 2 Sekunden schneller war und Ulrich da schon am gelben Trikot vorbeigeschrammt ist.
Ja, und das große Thema zu Beginn dieser Tour 1997 ist ja, und das wird im Laufe der Rundfahrt noch ganz entscheidend, wer ist Kapitän im Team Deutsche Telekom? Jan Ullrich, im Vorjahr Zweiter, oder Bjarne Ries, Vorjahressieger? Die französische L'Équipe nennt Ullrich als Top-Favoriten, aber das muss natürlich nichts heißen. Herbert, du warst nah dran damals, aber im selben Zimmer wie Jan Ullrich hast du auch nicht geschlafen. Das war ein anderer und den habe ich gesprochen. Bei der Tour 97 ist Jan Ullrich niemand so nah wie er. Niemand verbringt so viel Zeit mit ihm wie sein Zimmerpartner.
Ja, mein Name ist Jens Heppner und ja, es waren einfach grandiose Zeiten und man erinnert sich immer gern daran zurück.
Und das machen wir jetzt. Heppner gibt eigentlich so gut wie keine Interviews mehr, aber für diesen Podcast macht er eine Ausnahme. Wir treffen uns auf Mallorca, wo er Radtouren für Hobbysportler anbietet. Er teilt sich damals bei der Tour also das Zimmer mit Jan Ullrich, spricht viel mit ihm.
Ja, damals war es so, dass doch die Zimmer teilweise zugeteilt wurden. Und Jan war ja jung, er hatte wenig Erfahrung. Er war zwar schon erfolgreich mit Weltmeister und so weiter und hatte auch viele Erfolge bei den Amateuren. Aber der Schritt in den Profibereich war doch was anderes. Und ich glaube, man hat ihn mir dann zugeteilt, aufs Zimmer gelegt und gedacht, okay, vielleicht kann er ja von dem Heppner noch was lernen.
Hat er was gelernt?
Ja, ich weiß es nicht genau. Also ich glaube schon, dass er was gelernt hat. Wir haben uns eigentlich immer sehr gut verstanden, waren auch recht familiär unterwegs und haben uns auch eigentlich alles erzählt. Von daher glaube ich schon, dass er einiges gelernt hat. Er hat auch oft gefragt, wie es abgeht bei den Profis, was zu beachten ist, was er machen kann. Also er ist ja kein Dummer und ich glaube schon, dass er vieles angenommen hat.
Haben Sie vor der Tour gedacht, dass Jan Ullrich die Tour gewinnen wird?
Ja, weil er im Vorfeld schon so gut war und die Erinnerung an 96 da war. Und da gab es eigentlich keine Zweifel. Gab nur einen Zweifel, weil Bjarne Ries war wieder Kapitän. Und wenn er annähernd so gut gewesen wäre wie Jan, dann wäre es vielleicht schwierig geworden. Aber es hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass es nicht war. Und demzufolge hat er ihm dann grünes Licht gegeben und da stand dem eigentlich nichts im Wege.
Und hat Jan das auch so gesehen?
Ich glaube schon, dass Jan gemerkt hat, dass er einfach oder dass ihm einfach keiner folgen kann. Und ich glaube, er hat es jetzt nicht so gesehen. Er hat zwar gesehen, dass er wieder unter die ersten drei fahren kann, aber dass er die gewinnen kann, hat er vielleicht nicht ganz so gesehen. Es gab ja auch ein paar Situationen, brenzliche Situationen während der Tour, als er etwas krank war und dann über die Vogesen fast das gelbe Trikot eingebüßt hätte, als der Spruch von Udo Bölz kam, quäl dich, du Sau. Also es lief nicht alles ganz glatt in der Tour, aber es war, ich sag mal, durch Udo hatten wir alles im Griff.
Sie waren ja wirklich ganz eng an ihm dran, ne? Haben sich das Zimmer geteilt. Wie war er denn so im Laufe dieser 97er-Tour? Abends, wenn Sie dann zusammen im Bett lagen und vielleicht auch nochmal gesprochen haben.
Er war eigentlich entspannt. Er war immer entspannt. Bis eben auf die paar Situationen im Rennen, da wurde er ziemlich schnell nervös. Aber er konnte sich auch fangen, hing sicherlich auch mit der Erfahrung zusammen. Also wäre er 3-4 Jahre weiter gewesen, hätte mehr Erfahrung gehabt, wäre da auch cooler geblieben und hätte auch gewusst, dass er sich auf die Mannschaft im Prinzip verlassen kann. Aber abends im Zimmer war er ganz entspannt, er hat sich immer aufs Bett gelegt und hat wirklich die Ruhe genutzt, die er auch gebraucht hat. Was ja für ihn auch nicht ganz einfach war. Ich meine, er wurde, überrannt von den Medien, ganz klar. Jeder wollte was von ihm und die direkte Entspannung nach der Etappe, die war ja nicht da. Die war erst da, als die Zimmertür hinter ihm geschlossen wurde.
Über was haben Sie so gesprochen?
Gar nicht so viel. Also wir haben eigentlich mehr oder weniger über das Rennen gesprochen und was noch auf uns zukommt oder auf ihn zukommt natürlich die nächste Zeit. Und wir haben auch gar nicht so weit vorausgeschaut. Also wir haben immer 1-2 Etappen vorausgeschaut und ich habe ihm immer gesagt, du musst jetzt nicht gucken, was in 2 Wochen ist, du musst gucken, was morgen ist. Und das ist entscheidend. Und ja, ansonsten war das mehr oder weniger ruhige Gespräche, ein bisschen Fernsehen gucken oder ins Fernsehen starren, sag ich mal. Also einfach nur abschalten.
In der ersten Woche läuft es schon wie geschmiert für das Team Telekom. Erik Zabel gewinnt im Sprint 3 der ersten 8 Etappen. Und dann kommt die 10. Etappe, der 15. Juli 1997.
Ein Tag, der in die Geschichte des deutschen Sports eingehen wird. Ich sage mal, vielleicht mit der Dimension des ersten Wimbledon-Sieges von Boris Becker.
Ein Tag für die Geschichtsbücher in Andorra Akalis. Ich war vor einigen Jahren mal bei der Tour dort oben und da hat es nicht nur gehagelt, da habe ich auch gesehen, wie brutal schwer dieser Anstieg ist und ich musste da nicht mit dem Fahrrad hoch. Herbert, damals in großer Hitze da oben an dieser Skistation, wie war das?
Ja, wie immer sind wir natürlich vorgefahren in unser Hotel, um rechtzeitig am Ziel zu sein. Und die Etappe wurde ja auch in voller Länge im ersten Programm übertragen, die Bergetappen damals. Ja, und vorher hatte ja Cédric Vasseur, der Franzose, 5 Tage lang das gelbe Trikot getragen. Und den galt es also nun mal, sag ich jetzt mal, locker einzufangen. Und Ulrich fuhr sehr defensiv, hat immer geschaut, wo ist mein Kapitän und immer gewartet, was sagt Godefroot.
Der ist damals der Chef beim Team Telekom, der macht die Ansagen, also bestimmt, wie die Taktik der Mannschaft aussieht.
Die Rechnung von Ulrich geht auf und er greift an.
Und ja, als Ulrich denn die freie Fahrt bekam von Walter Godefroot, der ihm also aufs Ohr gerufen hat, dreh dich nicht mehr um, fahr, du gewinnst. Da ging natürlich bei diesem Antritt ein Aufschrei wie bei einem Massensturz über die Tribüne von rechts nach links und von links nach rechts. Und dann, ob nun jetzt Ulrich oder was weiß ich, wie die Franzosen das nannten, da waren natürlich alle fasziniert. Die wussten ja, die Fachleute, was er drauf hat. Aber dass er jetzt plötzlich aus dem Schatten von Ries raustreten konnte, durfte und es auch tat, das war schon für die meisten im Endeffekt dann doch eine Überraschung, ne? Aber gut, man muss erst die 7 Kilometer noch fahren. Es war auf jeden Fall Euphorie pur.
Und wie steil das jetzt hier ist. Und Ulrich, leichtfüßig wie eine Gämse, geht er da hoch. Ich sagte das vorhin, der Junge fährt wie von einem anderen Stern. Und da kämpft sich Varak heran an das Hinterrad von Ulrich. Aber er kann nicht folgen. Ulrich forciert. Und Ulrich hat, wenn ich das richtig sehe, Fincato und Vasseur erreicht, geht an ihnen vorbei.
Und ich glaube, jetzt können wir auch ahnen und wissen, was die beiden eben gesprochen haben, dass Ries gesagt hat, ich bin zwar in Form, aber nicht in der Topform. Dann lieber das gelbe Trikot in den eigenen Reihen haben, es behalten und es könnte dann umgekehrt laufen, dass Ries Ulrich unterstützt, wie Ulrich im letzten Jahr, Jane Ries.
Ich denke mal, das war auch hat ihn auch nicht so schwer gefallen, dass Bjarne mir dann freie Fahrt gelassen hat, weil ich auch 2 Tage für ihn dann trotzdem, obwohl ich besser war als er, die ersten 2 Tage einfach meine Arbeit gemacht habe. Also ich habe dann auf ihn gewartet, habe ihn dann wieder rangefahren, er das Tempo bestimmt im Prinzip und ich habe eigentlich gar nicht groß gefragt oder angefragt, ob ich jetzt fahren kann oder ihn in den Stich lassen kann. Das war überhaupt nicht in meinem Sinne, sondern er hat einfach von sich gemerkt, okay, der Junge ist besser als ich und jetzt gebe ich ihm freie Fahrt, weil letztendlich unser Motto im Team war immer, der Beste soll gewinnen. Und wo er Bjarne gesehen hat, dass ich besser bin das Jahr, dann hat er auch einfach zugegeben, eine sehr faire Geste sozusagen, dass ich dann fahren konnte.
Wo ist Bjarne Ries?
Bjarne Ries hat nicht viel gesprochen da, nur gefragt, wie geht's, ja gut, und du auch, ja, und bis da war alles okay mit beiden. Wir waren ganz vorne und es ist gut gelaufen. Und dann der letzte Berg, ich habe nichts zu Jan gesagt und ich weiß, Godefroot hat gesagt, wenn Jan gut ist, dann muss er angreifen.
Noch einmal Tempo, ruft Walter Godefroot aus dem Wagen.
Längst hat das Team Deutsche Telekom die Taktik umgestellt, längst ist er der Kapitän. Der Vorjahreszweite Jan Ulrich auf dem Weg nach Arcalis, auf dem Weg in Gelb, auf dem Weg zum Etappensieg. Also das haben wir uns in unseren kühnsten Träumen eigentlich nicht zu erhoffen gewagt, dass das heute schon der Fall ist.
Und da fährt er also in der brühenden Sonne von Andorra. In seinem deutschen Meistertrikot. Weißes Hemd, schwarz-rot-goldener Brustring. Rotes, leicht lockiges Haar. Das glänzt in der Sonne, denn Helme müssen die Fahrer damals noch nicht tragen. Es sind Bilder für die Ewigkeit, die ihr euch übrigens auch nochmal ansehen könnt. Wir haben ja auch 4 Filme gemacht, die ihr in der ARD-Mediathek findet. Being Jan Ullrich heißen die. Lohnt sich sehr. Und die Welt staunt. Lance Armstrong übrigens auch. Der ist oben im Ziel als Zuschauer bei dieser Etappe. Und Ullrichs Zimmerkollege Jens Heppner fährt deutlich hinter ihm und viel langsamer den Berg hoch.
In Andorra war mir eigentlich klar, dass er, wenn jetzt nicht dazwischen kommt, dass er gewinnt, weil er kam schon vorher und hat gesagt, er fühlt sich wahnsinnig gut. Und wir sind auch gefahren. Ich weiß noch, mit Georg Totschning bin ich Tempo gefahren und dann sind wir in den Berg reingefahren und er hat einfach, wir haben ja über Funk gehört, einfach Gas gegeben, hat auch grünes Licht gekriegt von Ries. Und wir haben uns nur angeguckt und ja, kam selbst im Rennen kam uns Gänsehaut. Und dann sind wir ganz ruhig hochgefahren, weil wir hatten genug Zeit, also wegen der Karenzzeit, und haben uns einfach mit gefreut. Und es war, ja, war schon ein fantastisches Gefühl, auch für uns.
Jan Ullrich, der junge Deutsche, im letzten Jahr Zweiter auf den letzten Metern in 2400 Meter Höhe oberhalb von Andorra. Jan Ullrich vor dem größten Erfolg seiner Karriere. Dieser Etappensieg, der ihn in Gelb fährt, zum ersten Mal in seinem Leben ins gelbe Trikot, ins Maillot schon der Tour de France. Er reißt den Mund noch einmal auf. Er will unter Umständen auch diese Freude hinausschreien und er hat nur noch wenige Meter bis ins Ziel. Da hinten die Bergriesen von Andorra. Und er hat sogar noch die Zeit, sein Trikot zuzuziehen für die Siegerpose hier oben. Die letzte Kurve. Der Vorsprung ist weiter gewachsen, über 1,15 vor Richard Verrenc und über 2 Minuten gegenüber Bjarne Riis. Nach 7 Stunden und über 46 Minuten geht die Triumphfahrt von Jan Ullrich zu Ende. Jan Ullrich, der Zweite der letztjährigen Tour de France, fährt in Gelb und gewinnt die Etappe von Andorra a Calais. Glückwunsch!
Ja, was soll ich dazu sagen? Natürlich ist es ein Traum wahr geworden. Also ich kann es kaum fassen. Ich habe eine Gänsehaut gehabt, wo ich das gelbe Trikot übergestreift bekommen habe. Und ich habe damit nie gerechnet. Ja. Also ich hatte zwar gestern schon sehr, sehr gute Beine und gestern war es auch schon knapp davor. Aber dass ich heute bei dieser schweren Bergankunft alleine ankomme, die Etappe gewinne und morgen in Gelb an Start stehe, das ist ein absoluter Kindestraum gewesen. Und ja, den habe ich mir jetzt erfüllt.
Hallo Herr Gebauer, ja, hier ist Moritz Kasselet. Prima, danke schön.
Von Andorra 1997 machen wir einen kurzen Abstecher ins Berlin der Gegenwart. Ich besuche den Philosophen und Sportsoziologen Gunter Gebauer. Vielleicht kann er mir erklären, warum wir damals so fasziniert waren von Jan Ullrich. So sehr, dass viele Menschen, wie mein Vater 97, ihren Urlaub eingeschränkt haben oder wie ich später, lieber vor dem Fernseher hingen, als ins Schwimmbad zu gehen. Und Gunter Gebauer wohnt offenbar in einer Straße der schlauen Köpfe. Im Haus nebenan hat früher Albert Einstein gelebt.
Ja, der wohnte genau im Haus nebenan, auf derselben Höhe, wie mein Arbeitszimmer ist. Hatte er sein Arbeitszimmer. Es könnte einen inspirieren, aber es ist etwas übertrieben.
Ich möchte mit Ihnen aber auch über Physik sprechen, über die Physik der Liebe. Vor 25 Jahren war ganz Deutschland verliebt in einen jungen Mann auf dem Fahrrad.
Ja, ich gebe zu, ich gehörte dazu. Ich fand ihn großartig. Ich fand dieses norddeutsche Phlegma, was er hatte. Ich bin selber Norddeutscher, kann das gut verstehen. Also die Unaufgeregtheit, die Eleganz seines Fahrens. Außerdem muss man sagen, er war wirklich ein Musterathlet, sehr gut gebaut, für den Radsport, gerade zu idealen Hebelverhältnissen. Und ich habe selten jemanden so, also aus Deutschland jedenfalls, so elegant und fein und effizient Radfahren sehen.
Es war ein Genuss, ihm zuzugucken. Ne?
Das war ein Genuss. Das war schon großartig. Und dann kommt hinzu, es ist die Tour de France gewesen, die ihn so berühmt gemacht hat. Also ein Giro d'Italia wäre natürlich auch großartig oder die Vuelta oder so, ähnliche Großereignisse im Radsport. Aber die Tour ist eben die Königsdisziplin, muss man sagen. Das ist französisches Nationalgut. Die Franzosen sind verrückt. Das dauert mehrere Wochen lang. Ich habe früher mal in Sommerferien in Frankreich immer mit meiner französischen Familie einen Teil, den ich hatte, nachmittags vor der Glotze gesessen. Alle hockten dann irgendwie so in Badeklamotten in Biarritz auf den Betten rum, beziehungsweise in Lagen in den Sesseln und guckten dann ganz gemütlich, die Beine hochgelegt, ein Glas Wasser in der Hand, den Fahrern zu, wie die dann auf den Tourmalet sich hochquälten, der da ganz in der Nähe ist im Übrigen. Das war natürlich auch ein Hochgenuss. Man ist selber im Ferienmodus, macht absolut nichts, macht die Jalousien dicht. Draußen ist eine brennende Sonne und einem geht's gut. Man hat auch genügend Flüssigkeit und man schaut auf die Fahrer mit dieser fantastischen Übertragungsmethodik, die die Franzosen ja schon sehr früh entwickelt hatten, mit Begleitfahrzeugen, Motorradkameras und solchen Sachen. Es war einfach großartig, dann einen deutschen Fahrer zu sehen, der ganz vorne mitmachte und gewann.
Ich habe oft gehört, seitdem hört man immer wieder so den Vergleich zu Boris Becker und dessen Wimbledon-Sieg 85. Was macht solche herausragenden sportlichen Ereignisse so attraktiv für uns und warum sind wir so leicht verführbar von solchen Ereignissen?
Da sind wir ja nicht einzig auf der Welt. Also ich glaube, viele Sportbegeisterte in anderen Ländern haben uns da gut verstanden, dass wir angezündet waren plötzlich, weil wir zwei junge Männer hatten, die irgendwie auf irgendeine Weise ja auch imponierend und schmuck und sehr kraftvoll waren, sehr dynamisch und in gewisser Hinsicht germanisch. So wurde das in Frankreich jedenfalls immer aufgefasst. Also gerade bei Boris Becker natürlich, aber auch bei Jan Ullrich. Der ist eben nicht 1,52 groß und wiegt 40 Kilo, wie andere, die aus den Anden kommen oder spanische Radrennfahrer oder ähnliches, sondern ein ausgewachsener Mann, der kraftvoll ist und was hermacht und in irgendeiner Weise ja auch, wenn man so will, etwas übertrieben gesagt, deutsche Männlichkeit dann repräsentiert. Und man fühlt sich dann irgendwie, auch wenn die den Mund aufmachen und so sprechen wie wir und solche Namen auch haben, nicht Ulle oder Jan Ullrich, also noch deutscher geht's ja gar nicht mehr. Also es war da sehr viel Repräsentatives. Und da wurde natürlich sehr gerne dann hochstilisiert, was klar übertrieben war, was ihm auch gar nicht gut getan hat, sozusagen zum germanischen oder zum deutschen Helden.
Aber er war einer von uns, wenn man so will.
Er war einer von uns. Da sind wir ja wieder bei diesen Identifikationsfiguren. Es fängt an mit Uwe Seeler und geht dann mit Boris Becker weiter und Jan Ullrich. Und wir haben auch heute noch wieder Sportler, an denen man sich in gewisser Hinsicht wiederentdecken kann.
Millionen Deutsche sind verliebt in Jan Ullrich. Und irgendwie stellt sich dadurch die Frage, was passiert eigentlich, wenn diese Liebe enttäuscht wird? Fest steht, so intensiv wie die Liebe 97 ist, die Jan Ullrich entgegenschlägt, so intensiv ist die Ächtung später. Aber da sind wir noch nicht. Noch regiert die Liebe und sie wird sogar noch größer. Zurück ins Jahr 1997. Mein Vater macht seinen eigenen Urlaub, ich bin rot von der Sonne und Jan Ullrich gelb. Zwei Tage nach seinem historischen Ritt durch Andorra gewinnt er das erste große Einzelzeitfahren. Und wie?
Eine Klasse für sich, das kann man heute wirklich so formulieren, ist Jan Ullrich gewesen. 3 Minuten, sein Vorsprung vor dem übrigen Feld. Das sind Dimensionen, die auch die größten Zeitfahrer in ihrer Karriere nicht erreicht haben.
Ja, richtig, stimmt. Das hat es noch nicht gegeben, ne? Das war natürlich die Meisterleistung schlechthin auf dieser langen, langen Zeitfahr-Etappe. Rund um Saint-Étienne und ich glaube, damit war klar, wenn dem nichts passiert bis Paris, dann kann er die Tour gewinnen. Aber es waren ja noch die Vogesen, standen ja noch aus, nicht?
Ja, die Vogesen. Man sollte meinen, wer in Alpen und Pyrenäen unantastbar ist, dem kann im Mittelgebirge nichts passieren. Aber Jens Heppner hat einen angeschlagenen Teamkollegen neben sich auf dem Bett und auf dem Rad.
Er hat ein bisschen gekränkelt im Vorfeld, 2-3 Tage vorher und hatte auch, glaube ich, ein bisschen Fieber. Und das haben wir aber gar nicht so nach außen kommuniziert, beziehungsweise gar nicht kommuniziert, weil das wäre böse gewesen. Dann hätten die Konkurrenten sicherlich eher angegriffen und so weiter. Das kam halt erst wirklich an dem, ich glaube, Grand Ballon war es, als er da ein bisschen Probleme hatte. Und aus diesem Grund war die Nervosität an sich nicht so da. Nur halt in dem Moment, wo Jan reisen lassen hat, da wurde er eher nervös. Und ja, dank Udo hatte das ja die Situation bereinigt.
Udo Bölz wird am 24. Juli 1997 zur Legende. Er schleppt Jan Ulrich durch die Vogesen. Quäl dich, du Sau, ruft er ihm zu. Den Satz der Sätze, heißt es jedenfalls.
Tour de France, so wie ich es erlebt habe, 12-mal gefahren, also fast ein ganzes Jahr in Frankreich. Das ist ein Teil meines Lebens, das ist ein Lebensabschnitt und das wird es auch immer bleiben.
Auf dieser viertletzten Etappe hat Bölz eine wichtige Aufgabe. Er muss dafür sorgen, dass Jan Ulrich sein gelbes Trikot nicht verliert.
Naja, gut, das ist natürlich Tour de France und das war in der Zeit, das war verrückt. Da waren, von überall kamen die Leute, die wussten, ein Deutscher im gelben Trikot, die haben da die Vogesen gestürmt, ja, die standen am Straßenrand, 5er, 6er Reihen von unten an und da ist eine Riesenlautstärke. Wer das nicht erlebt hat als Radfahrer, der kann das gar nicht einschätzen, wenn da 2 Helikopter, 5 Motorradfahrer, Autos, die huben und Leute, die schreien, ja, da ist eine Geräuschkulisse und man fährt in diesem Spalier der Menschen, man hat da so gefühlt immer Gänsehaut und auch immer Angst, dass man irgendwo hängen bleibt, ja. Man weiß schon, die gehen zur Seite, aber es war schon eine tricky Situation, weil er auf keinen Angriff mehr reagiert hat. Er konnte zu seinem Tritt fahren und ich habe gesagt, ja, mitgehen, es geht nicht, hat er gesagt. Ja. Und ich bin dann vorne gefahren und dann habe ich natürlich versucht, so ein bisschen zu beschleunigen, aber er konnte nicht mitfahren. Er ging ein bisschen langsamer, so geht's. Und so sind wir dann hochgefahren, ja, und dann, man sieht natürlich, der fährt weg, der attackiert, der reißt sein kleines Loch. Dann sieht man sie noch eine Weile und dann entschwinden sie so aus dem Blick. Man weiß, okay, ja, wenn gleich der Materialwagen von hinten kommt, dann haben sie über eine Minute. Dann werden die Autos vorgelassen, dann wird es gefährlich. Ne? Aber wir konnten nur diesen einen Rhythmus fahren, der war für ihn okay. Und dann, es hat ja auch gepasst, sie sind nicht zu weit weggekommen. Und dann unten, Abfahrt runter, unten im Tal haben wir sie wieder gesehen. Und dann war uns auch klar, jetzt ist das Ding in der Tasche.
Und was hat Udo Bölz Jan Ulrich nun gesagt?
Ich habe es nicht gesagt, ich habe es eigentlich geschrien, dass wegen der Lautstärke. Einfach aus dem Grund, ja, ich hatte natürlich auch Angst, dass wir jetzt hier fast 3 Wochen Arbeit in den Sand sitzen, das Trikot verlieren und alles für nichts war. Auch die Arbeit der Mannschaft und die Arbeit des ganzen Teams und da habe ich so einen Spruch gebraucht, den ich immer aus zu Hause, ja, Man unterhält sich ja manchmal mit den Kumpels zu Hause beim Radfahren etwas rustikaler, ja. Quäl dich, du Sauer, habe ich gesagt.
Hat er? Hat er wirklich? Dicke Sorry, aber wir schreiben die Geschichte hier neu. Ein ganz kleines bisschen jedenfalls, denn ich habe in unserem Archiv etwas gefunden. Mein Kollege Uli Fritz spricht direkt nach besagter Etappe durch die Vogesen mit Udo Bölz.
Was hast du ihm denn gesagt unterwegs, als es mal kritisch war? Reiß dich zusammen, du Sauer.
Reiß dich zusammen, quäl dich, was auch immer. Udo Bölz ist seitdem eine Legende.
Ja, das hat dann bis Paris gehalten. Und diese Schwachstelle, die hat er dann überwunden. Dann gab es ja, glaube ich, noch ein Schlusszeitfahren, nicht? Im Disneyland, glaube ich. Ja, gut, da ist er, hat er ja nicht gewonnen, nicht? Da hat ja Olano gewonnen.
Olano hat gewonnen, Ries hat sein Rad weggeworfen.
Richtig, die berühmte. Und dann war noch eine lustige Szene, ja, ich weiß nicht, wer das beobachtet hat. In Richtung Courchevel in den Alpen war Ulrich neben Virenque im Anstich. Die waren beide alleine. Und Virenque hatte noch keine Etappe gewonnen. Und er wusste auch, dass er fast sechs Minuten Rückstand hatte und wollte natürlich unbedingt eine Etappe gewinnen. Ne? Hier ist ja so, Virenque ist Franzose, spricht also Französisch und Ulrich ist Deutscher und spricht kein Französisch. Ne? Und dann war ja im Fernsehen, da war ich nur zufällig bei der Reportage, das Bild zu sehen, wie Virenque auf Ulrich eingesprochen hat. Das konnte man zwar nicht hören, aber es ging um den Etappensieg. Und dann das berühmte Zeichen, wenn man den Zeigefinger mit dem Daumen reibt und Ulrich, nicht der französischen Sprache mächtig, hat dann dieses gemacht hier, nicht? Was bezahlst du dafür und so weiter, ne? So, und dann hat er ihn dann die Etappe gewinnen lassen, aber ich bin sicher, das war nicht umsonst, weil Virenque ja auch wusste, der Erste kriegt 15.000 damals noch D-Mark, ja, D-Mark. das Trikot hat eine Prämie und. Also das war ja legal, dass man sagt, ja okay, wenn du gewinnst, das kostet aber was. Ne? Der hat das zwar nicht gesagt, aber der Wierenk wusste genau, dass das nicht umsonst war. Ne?
Und dann einfach auf der Champs-Élysées einzubiegen und diese ganzen Hunderttausende von Leuten, die einen zujubeln und man weiß, die Familie wartet auf einen. Es war schönes Wetter, Paris ist erreicht und die Tour ist zu Ende. Und das war so mein absolutes schönstes Erlebnis. Also dieses Scharpazen erinnert man sich immer nicht so gerne, sondern eigentlich mehr so der letzte Tag.
Es ist der Augenblick, der jetzt zählt. Und den sollten auch wir genießen. Jan Ullrich hat die Tour de France gewonnen.
27. Juli 97, 17.49 Uhr.
Am nächsten Tag bekommen Jan Ullrich und das Team Telekom die endlose Begeisterung in Deutschland so richtig zu spüren. Der Bonner Marktplatz ist rappelvoll, Magenta überall. Zehntausende sind da, um die Mannschaft für ihre Erfolge in Frankreich zu feiern. Jan Ullrich Toursieger, Erik Zabel im grünen Trikot und die Mannschaft in der Teamwertung ganz oben.
Das Team Deutsche Telekom, Rolf Alnack, Udo Wölz, Giovanni Lombardi, Georg Koschnick, Christian Hinn, Jens Hettner, Bjarne Ries, Erik Zabel und Jan Ullrich.
So, jetzt ist er bei uns, der Toursieger, Jan. Er muss natürlich viele Hände schütteln. Jan, wie viele Hände waren es denn, die du seit gestern geschüttelt hast?
Ah, das zähle ich nicht mehr. Das ist einfach, ich lasse es auf uns einwirken und das ist unglaublich. Also,
kannst du das jetzt richtig genießen? Kannst du dich auch mal ein bisschen baden in diesem Jubel, den du dir so verdient hast?
Ja, also eigentlich ist es alles gar nicht zu begreifen, weil gestern ist die Tour de France zu Ende gegangen. Wir haben ein bisschen gefeiert, wir haben wenig geschlafen und wir haben letztes Jahr schon gedacht, dass hier schon die absolute, also mehr geht nicht und jetzt kommen wir hier nach Deutschland und die ganzen Straßen voller Leute und dass wir so ein Fieber hier ausbrechen lassen haben, das ist unglaublich.
Jan, du bist ein Mensch, der auch die Ruhe mag, der sich eigentlich konzentrieren möchte auf seinen Sport. Mit dieser Ruhe wird es jetzt teilweise vorbei sein. Du bist ein Star geworden in Deutschland. Hast du eine Ahnung, was auf dich zukommt in den nächsten Monaten?
Ich hab noch keine Gedanken fassen können. Erstmal, die Rundfahrt ist vorbei, wir haben sie gewonnen. Und jetzt kann man den Erfolg auch ein bisschen genießen.
Dann einfach gehen. Also, im Namen aller Fans, vielen Dank für die viele Freude.
Aber die Frage, was auf Jan Ullrich in den kommenden Monaten zukommt, ist sehr berechtigt. Es ist eine Menge. Und die großen Erwartungen, die nach seinem Toursieg 97 auf ihm lasten, kann er nie wieder erfüllen. Ich habe vorhin so beiläufig erzählt, dass Lance Armstrong bei der legendären Etappe von Andorra oben als Zuschauer im Ziel war. Und er hat uns gesagt, dass er kaum fassen konnte, was er da sah.
And I remember thinking, Jesus, nobody's beaten this guy for 10 years.
Niemand wird diesen Typen in den kommenden 10 Jahren besiegen. Nun, wir wissen alle, dass es nicht so stimmte und Lance Armstrong weiß es auch ganz gut. Aber warum hat Jan Ullrich nie wieder die Tour gewonnen? Und warum fiel es ihm fortan so schwer, ohne Übergewicht aus dem Winter zu kommen? Sich so zu disziplinieren, dass er im Sommer topfit zur Tour konnte? Warum hat er Armstrong nie besiegen können? Und warum ist er so tief gefallen? Wir machen uns auf die Suche und wir fangen ganz vorne an. Auf der 3. Etappe reisen wir zurück in Jan Ullrichs aufregende Kindheit in der DDR, in seine Jugend und seine ersten Jahre als Radsportler. Es war ein unglaublicher Aufstieg. Und ratet mal, was er nach dem Mauerfall mit seinem Begrüßungsgeld gemacht hat und warum er nach seinem Umzug nach Hamburg im Rotlichtviertel leben musste. Das und noch vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge von
Jan Ullrich, Held auf Zeit. Ein Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Von Moritz Kasserlet. Redaktion Martin Seidemann und Doreen Strasters. Danke an Uli Fritz und Ole Zeisler für die Mitarbeit und an Daniel Feuges. Produktion Jürgen Kopp und Sebastian Ohm. Ihr findet alle Folgen dieses Podcasts jetzt schon exklusiv in der ARD Audiothek. Das ist die kostenlose und sehr gute Podcast-App. Einen Link haben wir euch in die Shownotes gepackt. Auf allen anderen Plattformen gibt es jede Woche eine neue Folge. Abonniert uns, bewertet uns gerne und empfehlt diesen Podcast auch gerne weiter. Und in den Shownotes findet ihr auch einen Link zur ARD Mediathek. Da findet ihr die tollen Filme, die Ole und Uli erstellt haben. Lohnt sich sehr, sich die anzugucken.